Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Und es ist mal wieder eine Folge mit meinem Stammgast Sebastian Fuchs. Wir sprechen unter anderem über die letzten beiden Folgen mit Silke Lüdicke und Markus Diekmann, aber auch über generelle Strukturen im Beachvolleyball, über King of the Court als Turnierformat, insbesondere jetzt eben auf Teneriffa und den Turnierkalender, der vielleicht etwas kleiner sein wird, als wir es uns erhofft hätten. Also viel Spaß mit dieser Episode und diesem Rundumschlag über den aktuellen Stand im Beachvolleyball. Schönen guten Morgen, Sebastian Fuchs, hallo!
Schönen guten Morgen, Max. Nicht mehr der ganz frühe Vogel, aber auf jeden Fall noch in der ersten Hälfte des Tages. Schön, dich wiederzusehen. Ich muss dich enttäuschen, dieses Mal kein erstes Mal hier bei dir im Podcast, also weder Präsident noch Mentaltrainerin. Aber die letzten zwei Folgen waren auf jeden Fall gut anzuhören. Hat Spaß gemacht, da mal ein paar Insights zu bekommen. Das war richtig cool.
Kann ja noch werden mit Präsident und Mentaltrainer bei dir. Da wollen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Ich habe da auch aber überdurchschnittlich viel Feedback bekommen. Das ist auf jeden Fall gut angekommen. Ich natürlich auch Spaß bei den Gesprächen mit Silke und mit Markus Diekmann. Da können wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber wie geht's denn dir erstmal, Sebastian? Ist alles klar?
Ja, bei mir ist alles klar. Vielen Dank der Nachfrage. Der Februar, ich habe das neulich irgendwo in so einer Schlagzeile gelesen, der zieht sich dieses Jahr echt so wie ein richtig zähes Kaugummi. Unglaublich, finde ich. Und ich weiß schon, was ich an meiner Zeit als Profi-Beachvolleyballer am meisten vermisse. Und das ist einfach diese Zeit, wenn man dann Januar, Februar draußen verbringen kann. Also das merke ich gerade ganz, ganz krass, dieses triste Graue, das nervt einen langsam. Grundsätzlich geht's mir sehr gut. Wir haben einiges zu tun, sind in der direkten Vorbereitung für den Saisonstart in Portugal am Praia da Rocha, also mit BeachMe. Und unsere Ausbildung der Coaches läuft. Da stehen jetzt die Präsenzwochenenden ins Haus und das gilt es auch vorzubereiten. Also immer was zu tun. Und bei dir?
Ja, mir geht das genauso. Also ich bin jetzt gerade hier durch mit Prüfungen und so weiter, aber habe natürlich trotzdem ausreichend zu tun, aber mir juckt es auch so in den Fingern. Ne? Ist irgendwie immer wieder sowieso in der Sonne, immer wenn hier in Kiel mal die Sonne rauskommt, dann ist direkt die Laune einfach 1000% besser. Das ist klar, ja. Das kennen wahrscheinlich alle auch, aber ich habe auch einfach jetzt wieder echt lange kein Beachvolleyball angefasst. Mhm. Und so eine Hallensaison zieht sich auch dann, ne? Also ich bin froh, dass wir haben noch zwei Spiele. Bei mir ist es, das hatte ich noch nie, dass es so früh vorbei war. Wir sind am 16.03. durch. Das ist eben und unsere erste spielt noch. Die haben ihr letztes Spiel am 27.04. Ja. Also sie machen anderthalb Monate länger fast. Ja. Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht tun muss. Aber ja, es wird mal wieder Zeit, da so ein bisschen durch den Sand zu pflügen.
Ja, also das ist... Also wie gesagt, wir haben damals ja auch echt lange immer gespielt, auch dann teilweise bis ins Finale der Bundesliga und sowas. Und das sind einfach auch dann Zeiten nachher, wo es dann draußen echt schon warm wird. So im März hast du ja schon mal immer so die erste Woche, wo du dann auch draußen echt ein T-Shirt rumlaufen kannst und du hängst da in der Halle und denkst so, nee, jetzt ist auch irgendwann mal Schluss. Also Sommer und Beachvolleyball kann auf jeden Fall wieder mehr am Leben teilnehmen.
Ja, das sollte langsam mal, also ich glaube, viele werden das ja auch jetzt verkürzen, ich halt auch, ich haue ja nach Portugal ab, dann Mitte März schon, Ende März, kann ich auf jeden Fall empfehlen, das dann einfach ein bisschen, die Zeit zum Sommer ein bisschen, zu verkürzen und da früher in die Sonne abzuhauen.
Und zumal das ja auch, ich hatte jetzt Kontakt mit einem Portugiesen unten, der auch da seine Beachvolleyball-Schule hat und so. Und letztes Jahr auch die Erfahrung von Paulo und Arthur, den Jungs, die im Casalinho da arbeiten am Praia da Rocha, die sagten ja auch alle, dass so der Klimawandel ist dort auf jeden Fall greifbar, ne? Es ist dort früher warm. Also das ist dieser ganze Regen, der die Jahre vorher uns da teilweise begleitet hat, den hatten sie jetzt die letzten zwei, drei Jahre nicht. Bitter fürs Klima, wie gesagt, oder bitter für die Welt an sich, aber für uns Beachvolleyballer natürlich dann nicht
jetzt verkehrt. Zwei, drei Jahre angenehm, dann müssen wir nochmal neu umplanen, wahrscheinlich.
Dann müssen wir neu umplanen, ja. Strände aufschütten. Ah. Wie ist denn das bei dir dann eigentlich? Gibt es was Neues? Das gehört dir vielleicht gar nicht hin. Kannst auch ganz schnell abtun, wenn es nicht spruchreif ist. Beachvolleyballhalle in Kiel. Was gibt's denn? Gibt's da was Neues?
Wir können da das nächste Mal drüber sprechen.
Okay, alles klar.
Beim nächsten Mal. Das ist sowieso, ich habe heute so ein paar Sachen, wo ich nicht immer drüber sprechen darf, die ich nur anteasern kann. Aber wir sind auf einem guten Weg. Aber es gibt, ich kann es ja sagen, es gibt jetzt am morgigen Freitag, den 23.02., gibt's das letzte Treffen, nachdem dann hoffentlich Dinge spruchreif sind.
Sauber.
Was Beachvolleyball Indoor in Kiel angeht. Ja, das wäre natürlich der Wahnsinn. Aber genau, da können wir dann die Ergebnisse das nächste Mal besprechen.
Ja, cool. Ich fand es auf jeden Fall auch gut, wie du deine ganze Arbeit für deine Hausarbeit eigentlich an deine Community abgetreten hast, indem du einfach mal da am besten, wenn du so ein Spreadsheet einfach eröffnet hättest, könnt ihr das bitte hier formgerecht bitte eintragen.
Wäre vielleicht auch eine gute Idee gewesen. Es gab ja auch ein oder zwei Kommentare so von wegen, ja, einfach mal googeln oder hier ist die Liste. Ja, Leute, ich hab das schon gemacht. Also ich habe mich da hingesetzt, ich habe das auch alles rausgearbeitet, was ich finden konnte, aber es ist einfach nicht besonders gut zu googeln. Ja, es ist nicht gut dokumentiert. Die Listen von beachvolleyball.de und so, die sind alle alt. Also die Hälfte dort ist nicht mehr auf Webseiten erreichbar oder einfach dicht gemacht, weil Beachhallen ja noch nicht das Konzept gefunden haben so richtig. Das untersuche ich ja nun auch gerade. Aber das habe ich selbstverständlich schon gemacht. Und dann, das Problem ist, wenn man halt Beachhalle googelt und in Kiel sitzt, dann kriegst du genau eine, die vielleicht in der Nähe ist, angezeigt. Und dann die größten sonst noch. Und alles, was kleiner ist oder wo man ein Feld in einem Fitnesscenter neben dran ist, findest du nicht. Da musst du schon dann genau die Stadt eingeben, wo das ist, und dann kommst du vielleicht da drauf. Und das ist das Problem gewesen. Ich habe natürlich jetzt, also es hat mir jetzt nicht unbedingt Arbeit gespart, sondern überhaupt das ermöglicht, weil ich natürlich jetzt die Sachen, die ich da bekommen habe, aus Instagram-Nachrichten, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, die muss ich ja jetzt wieder zusammentragen. Also da wäre die Google-Suche an sich schon leichter gewesen für mich. Es ist also nicht so, dass ich das, die Arbeit ausgelagert habe.
Dann tut es mir leid, dass du mit deiner Bachelorarbeit doch noch Arbeit hast.
Ja, mir auch.
Nein, aber ich fand den Aufruf ja cool grundsätzlich. Im ersten Moment hört es sich natürlich so an, aber genau was du sagst ist ja richtig. Die Community ist ja da. Viele Beachvolleyball-Begeisterte in ganz Deutschland unterwegs und von manchen Hallen hat man einfach noch nie was gehört. Also wäre ich nicht in Wiesloch gewesen, hätte ich nicht gewusst, dass dort was am Start ist und so weiter. Also das war ja früher was eine Besonderheit, sage ich mal, eine Beachvolleyballhalle, und mittlerweile gibt's aber überall die Möglichkeit zu zocken oder an vielen Orten die Möglichkeit zu zocken, aber ja, halt wie gesagt für die dort ansässige Interessierten und ja, nicht für überregional gedacht. Also von daher, es hörte sich nur im ersten Moment lustig an,
ich muss mich aber auf jeden Fall bedanken, weil es hat sehr gut funktioniert. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, die Leute reden auch gerne über ihre lokale Beachhalle. Cool. Also das war super, kam dann auch teilweise mit dazu, ja, das hier ist die beste, da gibt es noch das und das und das, weil die Leute dann auch begeistert sind von ihrer lokalen Halle. Also da auf jeden Fall vielen Dank für die Mitarbeit, das hilft sehr. Und ich habe also in meiner Liste, die jetzt, keine Ahnung, 20, 30 vielleicht beinhaltet, kamen, glaube ich, mindestens 5, 6 dazu, die ich noch nie gehört hatte. Also cool. Das ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert, weil ich ja möglichst vollständig da werden will.
Ja. Ich war ja das erste Mal in Leipzig, habe ich es eigentlich mal erzählt? Ich war in Leipzig in der Beachhalle von BeachL. Das war richtig nice. Also die Halle dort vor Ort ist echt cool. Da sind echt viele, viele Leute engagiert. Das Außengelände ist auch mega cool, aber die Beachhalle ist echt richtig feiner Sand. Das ist sehr, sehr nice gewesen dort. Und ja, ich hoffe, dass das Projekt so weitergeht und sich da weiterentwickeln können, weil das merkt man natürlich auch, wenn eine Beachhalle neu entsteht, dann hat man in den ersten 5 Jahren wahrscheinlich noch echt immer Baustellen und Dinge, die man verbessern und weiterführen muss und kann, bis das Ding dann irgendwie so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat. Und ja, aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, BeachL da mit der Halle.
Ja, ich habe natürlich mich jetzt auch im Projekt jetzt hier in Kiel, habe ich mich mit diesen Hallen, mit Leipzig und München und Berlin und Hamburg auch dann auseinandergesetzt und auch mit denen gesprochen, gerade mit den Vereinen, wenn es in BeachL ist oder hier in Freiburg gab es ja auch mal die Planung oder gibt es auch immer noch, wenn irgendwann mal Mittel kommen. weil die Vereine das da machen und habe da auch viele Insights bekommen und das ist schon richtig cool. Auf der einen Seite ist es voll cool, weil die sehr viel, Leipzig fast alles mit Ehrenamtlichen bestreitet.
Ja.
Andererseits ist das auch, glaube ich, relativ gefährlich. Also das macht man nicht lange. Das ist komplett ehrenamtlich, wenn es dann halt wirklich so viel Arbeit ist, die da anfällt. Und ja, da gibt es aber jetzt, also haben sie auch selber schon gemerkt und wir lernen da natürlich dann auch schon draus, aber da, ja, aber da sind so viele Leute, die das machen und dass sie es überhaupt hinbekommen haben, mit Ehrenamtlichen das Ding dahin zu bauen, ist absolut krass, richtig cool.
Ja.
Respekt. Und natürlich die Gelder irgendwie eingesammelt und hier zusammen geliehen, müssen sie natürlich jetzt zurückzahlen. Gewinnt jetzt keiner irgendwie einen Blumentopf, außer dass halt da die ganze Community die nächsten 20, 30 Jahre Beachvolleyball spielen kann.
Ja, genau.
Das ist schon nice. Fuxi, wollen wir mal einsteigen hier in die Themen des Tages?
Let's go.
Und obwohl wir in der Off-Season sind, gibt's natürlich einige. Wir können ja direkt, weil du es vorhin schon angesprochen hast, einmal einsteigen mit den beiden Gästen, die ich jetzt gerade hatte. Weil, wie gesagt, es war auch offensichtlich, weil das einfach interessante erstmal Positionen und interessante Personen sind, die da kamen. Und ja, wie hat's dir, also wir haben bei Silke, wie hat's dir gefallen? Du kennst Silke ja natürlich schon einfach super lange.
Ja, ich kenne ja Silke seit 2003 und find's bei ihr immer wieder cool zu sehen, dass sie eigentlich man merkt bei ihr, dass das alles so intrinsisch motiviert ist. Ne? Also ich meine, sie ist, ich glaube, sie hat damals Landschaftsarchitektur studiert und hat, glaube ich, eine Ausbildung zur irgendwas mit Zahlen, irgendwas mit Buchhaltung gemacht. Also kommt aus einer ganz anderen Ecke und ist halt in diesem Beachvolleyball eigentlich darüber gestolpert, dass sie selber viel gespielt hat und dann auch als Trainerin aktiv war und hat da immer so diese Persönlichkeitsentwicklung und gerade die mentale Gesundheit der Sportler und Sportlerin irgendwie versucht in den Mittelpunkt zu stellen und war für total viele Leute da einfach auch aus den Jahrgängen, aus denen ich dann komme und ja, ich glaube so 5, 6 Jahrgänge jünger, dann ja eine super Stütze und das ja ist einfach bis heute so geblieben, ne? Total lebensfroh irgendwie, teilt auch Wissen und ist da bereit, neue Wege zu gehen, neue Erfahrungen zu sammeln. Das finde ich mir gut, kam voll gut rüber in dem Podcast. Das war echt schön. Gab's da Fragen oder wie war dein Eindruck? Du kennst sie auch
schon. Nee, ich hab's genauso. Ich kenne sie natürlich auch schon ganz lange. Also sie hat damals Anna betreut direkt. Das war genau die auch, ich glaube, meine Schwester dann ins Internat geholt hat, weil sie eben dann für den jüngeren Bereich da zuständig war und dann halt super viel da gearbeitet hat und halt einfach hier in Kiel war.
Ja.
Das kommt natürlich dazu und hier die Trainings gemacht hat und die Trials und was auch immer noch hier stattgefunden hat. Deswegen hab ich sie auch schon ganz lange am Zettel und ihr damals Mann dann auch bei mir in der Mannschaft gespielt hat, noch kurzzeitig und deswegen kenne ich sie natürlich schon so ganz lange und genau das, was du sagst, das ist einfach super cool, mit welchem Ansatz sie da rangeht, was man einfach von, also ich mit an keinem anderen Trainer so kenne, diesen Persönlichkeitsansatz oder diese krasse Entwicklung auch auf die mentalen Dinge hin und sie kann das ja total gut rüberbringen, einfach, das ist einfach, sie ist einfach ganz, ganz lieb, sagen wir mal so, oder kommt einfach super sympathisch rüber, jedes Mal hat einfach gute Laune und das als Gesamtpaket ist natürlich sehr viel wert einfach und da sollten sich alle, die da irgendwie noch Ambitionen haben, damit was zu erarbeiten oder so, wie ein Verband oder sowas vielleicht, daran bemühen, das vielleicht noch zu nutzen, solange das irgendwie möglich ist, solange man so eine Person hier noch hat. Es kam übrigens auch, ich hatte mich ja beschwert, ich habe ja erzählt, dass in meinem Trainerschein das überhaupt gar nicht Thema war. Nicht meinem Ansatz. Und dann kam aus Hamburg die Meldung, wo ja Finn Schwammann da auch mit dran arbeitet an der Trainerausbildung jetzt, dass da ein ganzer Blog genau darüber ging und da auch irgendein Experte das Ganze dann geleitet hat, dass man da im C-Trainerschein zumindest schon mal was davon gehört hat.
Ja, das ist cool. Um nochmal zu Silke zurückzugehen, wenn man sich anschaut, die, ich sag mal, Zeit in Kiel, wo Beachvolleyball dort sehr sehr strukturiert betrieben worden ist, ist ja dann auch so einfach da eins zu eins mit ihr zu verknüpfen. Ne? Also das ist so, ja, natürlich Leute dann mit drin, so Lennart, der Lennart Krapp, der damalige Bundestrainer, der da den Startschuss gelegt oder den Grundstein gelegt hat in Kiel-Schilligsee, aber dann natürlich Silke, die das Ganze dann übernommen hat und dann über Daniel Krug und Malte Nagurski und da waren dann ja tausend Trainer und Trainerinnen, die dort ihre Lehrgänge abgehalten haben. Und ja, es gab einfach so eine Zeit, so wahrscheinlich so 10 Jahre, wo auf jeden Fall jeder und jede Athletin, die Beachvolleyball gespielt haben, wussten, was Kiel-Schilksee ist und die dann erstmal da hochgekommen sind und wussten, hä, Schilksee ist ja gar kein See, das ist ja das Meer. So, also so
ja, die Bayern jedes Mal wieder.
Genau, ist ja, hä, und also das sind so Stories, ne? Und heutzutage fragst du die Leute wahrscheinlich wieder, die kennen Schilksee noch wegen deutschen Meisterschaften im Jugendbereich, so, ne? Aber ja, dass dort mal ein Stützpunkt war, von dem man die Felder jeden Tag aufbauen musste und aus diesem Container da hinten nach vorne schleppen mit dieser Schubkarre, die nie funktioniert hat. Und also das sind natürlich so Stories, da sind dann einige Generationen durchgegangen und das ja ist auf jeden Fall immer besetzt mit dem Gesicht auch von Silke, die sich da sehr engagiert hat und das über einen langen Zeitraum dann, bis sie den Weg in Golfsport gefunden hat. Und das ist eigentlich auch, ist cool. Ich war dann auch in dieser, sie sagt es ja auch im Podcast, sie hat diese A-TrainerInnen-Ausbildung im Beachvolleyball dann mitbetreut, hatte da diesen Lehrgang dann mit Jörg in Berlin, dann hatte sie einen großen Teil einen Vortrag gehalten. Und das war cool zu sehen, wie sie dann auch mit alten Weggefährten, weil dann in der Ausbildung saßen dann zum Beispiel Manuel Rieke oder Kai Matisek oder Thomas Kaczmarek oder ich. Also Carla Borger war dabei. Also so viele Leute, die Silke auch aus der Vergangenheit kennen und kannten, aber dann in einem Kontext, wo klar war, dass ja sie auf sich auf jeden Fall weiterentwickelt hat und Wissen teilen kann und Wissen mitgebracht hat, was sehr interessant sein kann für die Sportart Beachvolleyball. Und das ja ist einfach schön zu sehen. Und das, finde ich, habt ihr gut transportiert in der Stunde.
Ja, das war auch ganz einfach. Also macht sich dann von selber, gerade wenn man mit so offenen, lebensfrohen Menschen dann redet, dann kommt das von ganz alleine. Und wie gesagt, es ist auch immer ein bisschen leichter, wenn man sie vielleicht schon mal kennt von vorher. Ja. Sowieso. Das hat auch gut funktioniert. Wo das übrigens genauso ist, den ich aber einfach von früher nicht kenne, sondern nur, ich glaube, ich habe mit Markus Diekmann vielleicht so 2 oder 3 Mal gesprochen. Jetzt im Rahmen von, also seine Tochter spielt ja auch Beachvolleyball. Und in dem Rahmen ist er dann auch bei den letzten 2, 3 deutschen Meisterschaften U19 da gewesen bei uns. Und dann läuft man immer über den Weg und schnackt kurz. Aber ansonsten noch nicht. Aber bei Markus fühlt sich das immer so an, als würde man ihn trotzdem schon ewig kennen. Also der ist auch so mega, mega, sympathisch, das ist genau das gleiche eigentlich, was bei Silke. Man hat das Gefühl, man ist direkt auf einer Ebene so, aber man unterhält sich die ganze Zeit auf einer Ebene. Ich glaube, das ist das Ding so. Und das fand ich auch total, total einfach quasi da. Man kann mit ihm irgendwie über alles reden. Ich hatte vorher nur mal so als Kontext, ich hatte früher mal vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, habe ich auch bei René Hecht angefragt, ob ein Podcast, wie das aussieht, also über die Pressestelle dann so, wie das eben läuft. Dann hieß es erstmal, ja, können wir schon mal machen. Da war dann, ich weiß nicht mehr, was das genau war, da ging es dann um die verschobene Mitgliederversammlung oder so, weil der DVV die Zahlen noch nicht da hatte. Und dann war da auch wieder so mittelgroßer Skandal, dann hat das nicht stattgefunden. Dann haben wir es immer noch mal versucht. Und dann hieß es, ja, bitte aber vorher schon mal einen Fragenkatalog schicken, damit wir wissen, worum es geht. Und dann würden wir auch 1, 2 vielleicht rausstreichen. Und das hatte ich dann eben Markus auch erzählt und der hat das also gar nicht verstanden, woher das kommt, dass da man irgendwie Sorge und Angst hat, über irgendwelche Themen zu sprechen oder irgendwo aufzulaufen, wo man dann vielleicht keine Antwort hat oder so. Also er war da so, ja komm, mach einfach alles, ich kann da genau zu jedem sagen, was mein Wissensstand ist oder wer darüber vielleicht mehr weiß und worüber ich vielleicht nichts sagen darf und das reicht ja völlig, also das habe ich auch, war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Wie hat es dir gefallen jetzt, Markus, in der Position? Du kennst ihn natürlich jetzt auch schon wieder lange.
Ja, so lange kenne ich ihn auch gar nicht und gegen ihn gespielt zum Beispiel habe ich selber auch nicht.
Der ist zu alt, oder was? Du bist jung
genug. Dafür bin ich jung genug. Also ich habe schon in der Zeit, in der er noch aktiv war, war ich auch schon aktiv, aber noch nicht auf, noch nicht im Erwachsenenbereich. Und
ja.
Genau, das deshalb sind wir uns da nie über den Weg gelaufen. Aber natürlich ist das von dem, was er sportlich erreicht hat und sowas, immer ein Begriff. Und aber meine Vorbilder, obwohl doch schon, er und Jonas waren so bestimmt so mit einer der ersten, die man dann regelmäßig auch gesehen hat bei Europameisterschaften und sowas. Also doch stimmt, also die Diekmann-Brüder beide schon immer ein Begriff seit Anfang an. Ja, was du gerade gesagt hast, finde ich total cool, weil das auch so ein bisschen beschreibt, was ich wahrgenommen habe. Also Markus ist auf jeden Fall jemand, das würde ich bei Silke halt auch so unterschreiben, die gucken dir halt, wenn man mit denen redet, in die Augen. Also das ist so ja. Eine Sache, das ist Augenkontakt und Lesen an der Mimik bei dem Gegenüber oder bei der Gegenüber, was davon ist, wie ankommt und wie man es einschätzen kann. Also da spielen so zwischenmenschliche Sachen auf jeden Fall immer eine Rolle auch mit dabei. Also so eine, ich würde den beiden Empathie auf jeden Fall mitgeben und Markus auch in seiner Rolle als Spieler damals natürlich aufgrund der Körpergröße und dem, was er da mitbringt, also ich sag mal für einen Spitzensport jetzt nicht die optimale Voraussetzung, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, auf jeden Fall gehört er immer zu den kleineren Spielern, glaube ich, dafür halt technisch sehr gut und im Kopf halt auch im Kopf immer ein richtiger Wettkämpfer, so, ne, also das ist, hat sich, glaube ich, bis ewig gehalten. Ich glaube, auch heute willst du gegen Markus Siegmann kein Kleinfeldspiel spielen, weil es da wirklich dann eiskalt ums Gewinnen geht und Schlupflöcher suchen, wie man das Spiel gewinnen kann und sich einen Vorteil zu erarbeiten. Also da ist also auf jeden Fall dieser Competition-Gedanke ganz, ganz groß geschrieben, so wie ich ihn mitbekommen habe. Und genau, dieses Mentoring, was er ja auch angesprochen hat, was bei ihm so dazugekommen ist und wo er das einfach auch macht, weil er das cool findet und wenn er irgendwo Talent sieht und erkennt und dann die Möglichkeit zu geben, okay, ich kann euch unterstützen bis zu einem gewissen Punkt, dieses Weitergeben an Jugendliche, an Leute, die da vielleicht heranwachsen und die Sportart erleben wollen und genau, in ihrer Umgebung nicht genug Förderung bekommen oder das einfach auch schwer möglich ist, dort eine Förderung zu bekommen, denen dann halt anzubieten, so pass auf, wir können zusammen arbeiten, ihr könnt hier zu mir kommen, wir machen so blockweise, setzen wir uns damit auseinander und diese Vermittlung von Wissen an Leute, die es interessiert, ich glaube, das ist auch so eine Offenheit, eine generelle Offenheit. Ich glaube, wenn du Markus anrufst, dann wird er sich, ja, wenn er die Zeit hat, offen damit auseinandersetzen, mit einer Fragestellung und dir eine ehrliche Meinung sagen. Und das ist, glaube ich, auch genauso, wie er dann an so ein Gespräch rangeht. Und ich finde das zum Beispiel mega cool, als Präsident eines Verbandes zu sagen so, ja, also das sind Themen, die sollte dann nachher das Hauptamt dann regeln. Also dafür kann ich jetzt gar nicht die Entscheidung treffen, sondern für mich sind das Aufgaben. Ich möchte die Leute zusammenbringen. Ich möchte nachher koordinieren, wie verschiedene Zweige zusammenarbeiten und dann erfolgreich zusammenarbeiten, eine grundlegende Ausrichtung besprechen und überwachen, dass die halt eingehalten wird, beziehungsweise an Punkten, wo ich das Gefühl habe, dass es dort auseinanderdriftet, dass dort eine Zusammenarbeit nicht mehr funktioniert, dort dann halt Einheit gewähren und sagen so, Leute, kommt wieder zurück zum Weg, ihr arbeitet gerade gegeneinander. Also so ein überwachendes Organ dann zu sein, das finde ich halt mega cool. Und das hat auch er, finde ich, in der Stunde, die ihr da zusammen hattet, gut beschrieben. Also ich hatte es ja auch schon gesagt, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, über die Position sowohl Markus als auch Julius da im Verband, dass, ja, ich hoffe natürlich, dass das mit den Erfahrungen und mit der Expertise, die dann dort sitzt, ja, eine gute Richtung geht und vor allem auch, weil es ja, also weil sie beide dann doch etwas jünger sind, also näher dran an der Generation, die dir jetzt nachkommt, näher dran auch an dem, was für Probleme vielleicht auftreten, was Kommunikation angeht, vielleicht ein bisschen jünger und aber auch beide aus der Position heraus, dass denen halt auch nichts geschenkt worden ist, ne? Also auf ihrem Weg nach ganz oben, also an die Spitze, so, ne? Also ich meine, Julius mit dem Olympiasieg und Weltmeister natürlich natürlich wirklich on top of the world und mag uns aber auch immer als richtig krasser Competitor, auch mit Europameistertiteln und deutschen Meistertiteln, da dann auf jeden Fall national und europäisch sich auch durchgesetzt hat. Und beide, wie gesagt, also bei Markus einfach, weil die Strukturen das noch gar nicht so hergegeben haben, wie er es ja auch selber gesagt hat, ne? Man musste sich seine Trainingsgruppe selber organisieren, seine Coaches selber organisieren, seine Reisen selber organisieren. Und bei Julius dann einfach, genau, weil da natürlich dann, weil das der Anschluss war, es war die nächste Generation und auch da waren die Strukturen noch nicht so, dass halt das halt so gefördert werden konnte wie heute, zentralisiert und ihr kriegt alle eure, das ist ja krass, also wenn du das den Leuten damals erzählst, wenn du es dem Julius damals erzählst, Julius, die Leute kriegen heute übrigens von der U21 bis sie nicht mehr förderungswürdig sind, bekommen die halt einfach monatlich so 2.500 Euro von der Bundeswehr und dann noch hier Zuschüsse, da Zuschüsse. Das war ja früher überhaupt nicht möglich. Also ja. Wir waren froh, wenn wir die
Plus Trainerkosten,
genau, plus Trainer und Reisekosten übernommen werden im besten Fall. Also die waren ja damals froh, wenn sie irgendwie einen Topf hatten, über den sie Reisekosten finanzieren konnten und Startgelder vielleicht dann finanziert worden sind. Ich weiß, dass ich bin dann nochmal eine Generation später, aber dass ich dann froh war über eine Förderung in Höhe von, ich glaube, 200 oder 300 Euro monatlich, halt die Courtgebühren zu bezahlen, die in Bordesholm damals angefallen sind, dass wir im Winter trainieren können. Also das sind ja ganz andere Voraussetzungen, unter denen heute gearbeitet wird. Und das ist auch mega cool, ist ja die Entwicklung der Sportart. Aber dadurch, dass Markus und Julius halt aus einer anderen Zeit kommen, das anders zu schätzen wissen, sich das selber aufgebaut haben. Die haben sich ja professionelle Strukturen selber erarbeitet. Und alleine vor dem Hintergrund ist es halt einfach vielleicht jetzt an der oder jetzt der richtige Zeitpunkt, damit die auch weitermachen können und das weitergeben können. Und das muss man ja einfach so sagen, bei einem René Hecht, der war immer in einem starren System, was Hallenvolleyball halt angeht. Und da geht's nichts, da geht's, natürlich geht's auch darum, Willen mitzubringen, du musst Leistung bringen und so weiter, das ist schon alles richtig. Aber wenn ich den Vergleich bei mir Beachvolleyball, Hallenvolleyball ziehe zum Beispiel, dann ist bei mir Beachvolleyball ist immer so ein platter Spruch, du bist ein selbstständig arbeitendes Unternehmen und Hallenvolleyball, du bist halt organisiert also du triffst deine Entscheidung nicht selber, wie komme ich zum Spieltag, du triffst deine Entscheidung nicht selber, was esse ich vor dem Spieltag, du triffst deine Entscheidung nicht selber, wo spiele ich und wie bereite ich mich vor, sondern das wird halt alles für dich gesteuert, so, ne? Und da dieses bisschen mehr an Selbstständigkeit, was ein Beachvolleyballer, Beachvolleyballerin mitbringen muss, das wäre auf jeden Fall gut für alle Leute, wenn man sich, oder für alle Leute, die in einem Verband strukturiert arbeiten wollen, wenn man sich da Gedanken drüber macht und genau dann auch die Konsequenzen für einen selber daraus zieht. Das, wie gesagt, ich bin sehr gespannt und fand's schön zu sehen.
Ja, man hat auch, also man weiß ja jetzt auch, was Markus Plan ist, gerade was Kommunikation und so angeht und die Leute da machen zu lassen. Und er hat es ja auch mit ausgegeben als oberstes Ziel, dass eben das Klima da vor Ort, die Stimmung einfach schlecht war. Und das, was ich jetzt gehört habe von verschiedenen Stellen, ist, dass das auch erstmal gut funktioniert hat jetzt. Also die Stimmung ist wohl einfach viel besser. Alle sind frei zu arbeiten und das zu machen, was sie für richtig halten da. Und das funktioniert gut. Und das kann man sich eben auch, wenn man das jetzt gehört hat oder weiß, wie diese Menschen ticken, das kann man sich eben auch gut erklären. Und das passt einfach. Das ist also wirklich ein ziemlicher Glücksgriff, glaube ich. Jetzt da mit Markus an der Spitze und mit der restlichen Expertise im Präsidium, dass die Bock drauf haben, auf dieses Ehrenamt, das zu machen jetzt, zu genau der richtigen Zeit, denke ich. Das ist schon nice. Und soweit ich das jetzt mitbekomme, klappt das auch ganz gut.
Ja, genau. Da muss man natürlich sehen, wie lange so diese Euphorie auch dann hält, ne? Sorry, dass ich nochmal reingehe, aber da muss man schauen, wie lange diese Euphorie hält und an welchen Punkten dann auch, weil du wirst anecken und an welchen Punkten du aneckst und wie viel Energie du dann noch bereit bist, dort reinzustecken in deine oder in die Verfolgung deiner eigenen Ideen, weil Markus sagt ja auch, er muss halt auch ein Unternehmen leiten und ist dann natürlich dann auch zuständig für eine Wirtschaftlichkeit dessen und dann kommt man irgendwann in so Überschneidungszonen, in so Konflikte rein, wo man halt eigentlich sagen müsste, gut, ey, jetzt ist hier 19:30 Uhr, ich komme gerade aus dem Büro Und jetzt habe ich eigentlich noch Themen, die muss ich bearbeiten im Ehrenamt, die mich nochmal 2,5 Stunden wirklich intensive Arbeit kosten. So, und dann kannst du sagen, okay, ich komme kurz nach Hause, esse was zum Abendessen mit meiner Familie und setze mich danach nochmal 2,5 Stunden ran. Und dann bin ich aber auch erst um 11 irgendwie so, dass der Tag zu Ende ist. Dann sind dann lange Tage, ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob er es auch angesprochen hatte, aber das ist natürlich jetzt eine Zeit, wo er sagte, die ist einkalkuliert jetzt am Anfang und das ist auch wichtig. Aber da, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich glaube nur, dass die Zeit sich schon, oder dass es auch noch länger werden kann, in der man, in der man wirklich eine hohe Belastung fahren muss, damit man hundertprozentig hinter seiner oder damit man seine Ideen hundertprozentig auch weitergeben kann. Und da bin ich gespannt, wie das dann funktionieren kann mit so vielen anderen Spannungsfeldern, ne, in denen man sich dann aufhält.
Und wie lange das auch funktionieren kann. Also ja, wie lange das also ich muss aber auch sagen, ich finde, dass generell dieses ganze Präsidentenamt und auch sonst in unseren Landesverbänden zum Beispiel auch, da hatten wir das auch, ja, dass da unser Präsident abgewählt wurde nach 19 Jahren. Und ich finde das ein bisschen, das ist auch in vielen anderen Landesverbänden so, dass wenn da dann einmal erstmal einer ist, der bleibt dann erstmal. Und das ist bewusst, das ist nicht gegendert, weil das immer Männer sind. Aber ich finde, man kann auch total davon weggehen, dass das jetzt unbedingt 20 Jahre so sein muss. Also das ist ja eigentlich, diese ganzen Verbände, Vereine sind ja einfach demokratische Gebilde. Und ich finde das eigentlich total komisch, dass es dann auch nicht darum geht, nicht wie in einem normalen demokratischen Prozess, wo du dann jedes Mal Mitbewerber und Mitstreiter hast um ein Amt mit Ideen und so weiter, dass das nicht der Fall ist da. Also natürlich dauert das, um sich da einzuarbeiten. Es gibt da Prozesse, die funktionieren besser, wenn man das schon kann und macht, aber nicht auf unbestimmte Zeit. Es gibt diese Amtszeiten da, irgendwann wird neu gewählt und es ist immer so, dass es nur eine Formalie ist und nicht, dass sich die dass da noch irgendwelche Bewerber kommen. Sobald ein anderer Bewerber kommt, ist es immer gleich eine Attacke auf die,
total,
den der es gerade macht. Genau. Und anstatt, dass sich dann mit den Ideen und mit den Fähigkeiten da gestritten wird, ist es dann auf einer persönlichen Ebene sofort.
Ja.
Und das finde ich total lächerlich eigentlich, dass nicht, also es ist dann, trotzdem ist es ja so, dass die Person, der Amtsinhaber, ist in der Politik ja auch so, hat natürlich riesen Vorteile und kann mit weniger Ideen dann trotzdem im Amt bleiben, so, aber dass das dass davon ausgegangen wird, okay, da ist jetzt einer und der muss das jetzt so lange machen, bis er umfällt, das finde ich immer noch etwas komisch, dass man, da kann man gerne das nochmal ein bisschen anders denken, meiner Meinung nach.
Total, total. Und da bin ich mir jetzt auch nicht, da stecke ich zu wenig drinne, aber es gibt doch ein Amt, was auf 5 Jahre gewählt wird. Auch in Deutschland. Ist das der Präsident?
Bundespräsident.
Ja, der Präsident, genau, der Bundespräsident, der wird auf 5 Jahre gewählt und ist ja auch unabhängig der Partei, ne?
Ja.
Dass man halt vielleicht zu so einem Modell kommt oder was weiß ich. Also auf jeden Fall bin ich da bei dir, dass man diese Stelle flexibler halten muss, damit man auch am Zahn der Zeit überhaupt bleibt. Es tut mir leid, ne? Bernd Nerbissen in allen Ehren, der war Präsident, als ich damals angefangen habe zu spielen, und der war ja bis jetzt letztes Jahr dann Präsident. Es ist egal. Auf jeden Fall, es ist wirklich, in meiner Erinnerung hat er sich in der Zeit nicht verändert, ist er nicht innovativer geworden oder hat da irgendwas großartig versucht zu verändern, sondern es ist eher so eine Verwaltung gewesen in meinen Augen. Und wenn du dir als junger Sportler von deinem Präsidenten anhörst auf irgendwelchen Siegerehrungen von Landesmeisterschaften, du lernst aber schon noch was Vernünftiges, dann ist da doch irgendwo was falsch gelaufen.
Vielleicht. Ja, und das ist ja auch kein Problem, wenn da so Präsidenten oder Präsidentinnen dann auch da bleiben, weil sie sich mitentwickeln und weil sie gute Ideen haben, alles. Gar kein Problem, mach's 30 Jahre. Aber das funktioniert ja nur, man ruht sich ja total darauf aus, wenn man nicht diesen kompletten intrinsischen Drive hat, das zu machen, ist es nur natürlich, dass man sich dann da ein bisschen zurücklehnt, ein bisschen ausruht, denkt, okay, ich gehe zur nächsten Gala, ich gehe nach zu Dürm, ich bin bei der Politik jetzt hier, mach dies und das und erzähle am Ende, wie geil ich das alles gemacht habe, weil es kann eh keiner überprüfen, ob ich das gemacht habe oder nicht. So, und wenn da jetzt aber irgendein Wettbewerb stattfindet, dann sieht das wieder ganz anders aus. Muss ja auch nicht die ganze Zeit sein, ne? Aber das wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil man sieht schon, dass vor allem die Ämter lange gehalten werden einfach und zu wenig Innovation stattfindet.
Ja, und dann halt mal genau in so einem, das wäre dann ja eine Art Wahlkampf, den du da dann auch vorschlägst, also ja, wo man dann halt dann auch sagen kann, okay Leute, also die letzten Jahre die und die Reformen hier durchgebracht, die und die Gespräche, die und die Mittel aus der Politik bekommen, freigeschaufelt dafür, dass wir hier das machen können, dass du halt einfach mal wieder rausgehen musst und sagen musst, okay, Leute, das habe ich gemacht und nicht schon wieder so nur im Kalender schauen, so ach ja, jetzt hier wieder, wie du sagst, jetzt ist hier wieder Sportler-Innengala, ja, 2022, 23, 24, 25, oh, Buffet war immer lecker, ne, also... Das ist böse gesprochen jetzt, ne? Aber ich finde auch, dass man, wer kontrolliert das Präsidium? So, das ist ja eigentlich.
Das ist, also es gibt ja sowas, ne? Es ist ja nicht innovativ, was ich hier vorschlage. Das ist ja so gedacht. Es steht ja in allen Satzungen so drin und in allen Statuten, dass es eine Wahl gibt, dass ich da aufstellen lassen kann, wer will. Aber es ist eben mittlerweile so durch diese sehr starre Sache einfach so, dass da keine Herausforderer in der Regel kommen. Und wenn, dann werden sie belächelt. Es sei denn, das Präsidium stellt sich wirklich schlecht an. So, dann verärgert man so die Mitglieder und dann kann es kommen. Aber ja, dass das ein ganz normaler Prozess wäre, das ist auf jeden Fall nicht so. Und da gibt's auch diese Berichte und so. Aber da weiß ja keiner, ob das stimmt oder nicht. Wenn du erzählst, wir haben das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ja, keine Ahnung. Alle zwei Jahre bei der Ligaversammlung, Verbands, wie heißt das bei uns? Verbandstag heißt das.
Die Mitglieder werden auf jeden Fall, wenn sich aus den Mitteln bedient wird, so, ne? Also das ist ja meistens dann so, dass irgendwo dann Töpfe angegangen werden, wo die Mitglieder eigentlich einen größeren Einblick drauf haben sollten. Da fehlt auf einmal irgendwas und dann wird es halt ärgerlich, so, ne? Ich glaube, das sind ja schon so krasse Sachen, die ja eigentlich auch.
Das ist ein Skandal.
Das ist genau Skandal, das passiert ja auch in der Regel nicht. Aber dass man halt so seinen Einblick in seine tägliche Arbeit geben oder gibt, das ist ja auch selten als Präsident oder Präsidentin. Ja. Und deswegen, du hast dann ja auch eigentlich immer, also das ist dann ja so eine Hierarchie so. Und du bist dann oben repräsentativ zuständig für die Sparte oder für den Verband. So, du führst auf jeden Fall nicht mehr die Gespräche an der Basis. Oder ganz selten. Sondern dafür hast du dann deine Ausschüsse oder deine Leute, die dann halt die Informationen zutragen. Genau, das ist ja auch okay. Also man muss es ja irgendwie organisieren. Aber grundsätzlich, darf man sich auch nicht zu weit weg entfernen davon und so über allem schweben, so nach so ein bisschen so.
Ich bin da. Ja. Muss man sagen, zum Beispiel jetzt, also ich kann halt immer auch nur von hier erzählen, weil ich die anderen in den anderen Verbänden einfach nicht bin. Aber mit Antritt hat unser neuer Präsident Jörg den Verein versprochen, so vierteljährliche lokale Runden. Es gibt vierteljährliche Berichte. Was passiert eigentlich gerade? Woran arbeiten wir? Und es gibt lokale Runden, weil wir hier als Flächenland ein paar Vereine haben, natürlich ist alles total Kiel zentralisiert hier, also alles dreht sich hier, der Präsident und ich glaube zwei Vizepräsidenten kommen aus Kiel einfach, dann sind die Leute, die in Nordfriesland sind, denken sich so, hey, das ist doch auch hier unser Verband, deswegen gibt es da lokale Runden, das ist natürlich jetzt noch das erste Jahr, wo wir es machen, aber sie machen es erfolgreich, also es ist möglich, es geht, es ist transparent, es ist nice, also das funktioniert, wenn man es einmal angeht.
Genau, und dann muss man wieder sehen, wie lange kann man dieses Invest und dieses Engagement aufrechterhalten.
Ja, aber das macht ja nicht mal der Präsident. Der schreibt ja nicht den A4-Zettel, wo draufsteht, was alles gemacht wird, sondern das machen ja dann die Mitarbeiter. Man muss es ja, so ist es ja auch gedacht. Ist ja völlig in Ordnung. Und die lokalen Runden, das macht dann mal so immer jemand und das macht dann schon der Präsident. Aber das ist irgendwie einmal oder einmal im halben Jahr oder so. Das ist ja alles machbar. Bevor man dann noch in der nächsten Sitzung, Präsidiumssitzung sitzt und noch wieder nichts entscheidet und nichts macht, kann man auch mit den Leuten sprechen und hören, was eigentlich nötig ist.
Total.
Da sind wir jetzt abgedriftet auf jeden Fall ordentlich, aber muss auch mal sein, ne?
Kurz.
Ja, ich hole mir kurz einen neuen Kaffee, Fox, und dann geht's hier weiter mit Beachvolleyball-Themen.
Sauber.
So.
So.
Beachvolleyball.
Beachvolleyball.
Sag mir mal, Fuxi, sag mir mal jetzt einfach aus der Pistole geschossen, was hielst du von dem gerade vorbei King of the Court Turnier auf Teneriffa?
Boah.
Welche Eindrücke hast du gesammelt?
Eindruck auf jeden Fall ein paar gesammelt, obwohl ich gestehen muss, dass ich ganz wenig Live-Sport gesehen habe, aber halt alles, was drumherum stattgefunden hat, kriegt man natürlich mit. Und das fand ich mega cool, hat mich sehr gefreut. Und das war auch, glaube ich, so das, was man in den, zum Beispiel Clemens Doppler hat das auch gesagt, das war richtig so Oldschool-Vibes da in ja. Also Beachvolleyball Oldschool Vibes, das war einfach mega nice, wie das aussah, ne? Also dieser Court da eingebettet in diese Promenade, wo dann Leute drauf sitzen, auf der Promenade sitzen konnten, einen guten Einblick auf den Court hatten, ein bisschen flachere Banden. So, das war einfach richtig, richtig nice. Und der Spot dann da vor Ort einfach auch cool. Also von dem her, vom Lifestyle-Feeling und sowas hat das echt Bock gemacht, Laune gemacht zuzuschauen. Auch geil, dass sie das Slangs als Partner mit da drin hatten.
Ja,
ne? Also richtig, richtig nice. Ich wusste gar nicht, dass Paul Henning modelt. Waren das nicht da irgendwo dann Slangs? War das nicht Paul Henning?
Ja, ja, Paul Henning hat da gepostet auf jeden Fall.
Genau, das habe ich auch gesehen. Fand ich auch nice. Ich hatte das immer mehr mit Troy Field oder sowas in Verbindung gebracht.
Bestimmt ein paar Badehosen dafür bekommen oder so.
Genau.
Ja, ich fand das auch, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen geguckt, einfach weil die hatten am Valentinstag hatten die dann ein Angebot, 50% off, dann kostet das nur noch 2,50 oder so, oder nee, 2 Euro, irgendwie sowas. Ich glaube, das war das, oder mit Carla Borger 10 konnte man auch nehmen. Dann, ja, hatte ich halt ein bisschen Zeit, habe mir ein bisschen was angeguckt und es bleibt einfach so, also dass das vor Ort, fand ich, das war richtig geil. Es sah richtig cool aus, die Leute hatten richtig Spaß, die Leute vor Ort hatten da ihren Spaß. Ich habe auch von zwei, drei Leuten, die ich da kenne, die zufällig auf Teneriffa sind, die da zugeguckt haben. Für die ist natürlich mega, weil du so dicht dran bist wie nie. Und vor allem waren ja, also gerade bei den Herren war ja die Teams, die dabei waren, das war einfach die absolute Weltspitze.
Ja.
Das war natürlich nett. Wenn dann auch dann Arman Hellwig gegen Mosorum, gegen Elas Wickler das Finale ist. Das ist mega geil.
Gut, das willst du halt auch, genau das willst du ja sehen.
Also das ist genial einfach, gewesen, dass sie das so hinbekommen haben. Und da waren auch andere sehr, sehr gute Teams dabei. Das war alles richtig geil. Die Qualität war echt gut von dem, was sie da abgezogen haben. Wir haben da schon oft genug drüber geredet. Man kann King of the Court, oder sie haben es, finde ich, noch nicht raus, das zu präsentieren im Stream oder sonst was. Mhm. Also das hinter einer Paywall zu verstecken, funktioniert sowieso nicht, deswegen gucken es noch weniger. Und wenn man sich dann die Paywall anguckt, dann kannst du das nicht lange gucken, weil du einfach von diesen Eindrücken überfordert bist, was halt dich live auch so, da kriegst du da was von, da ist das irgendwie geil, da passiert dann auch die ganze Zeit was und du kannst das wahrnehmen. Aber auch mit dem Kommentar dazu, übrigens Julius Brink, völlig fehl am Platz. Er musste teilweise halt kommentieren, also er macht ja eigentlich immer die Interviews. Und dann hatten sie, glaube ich, jetzt, Louis zum Beispiel ist in Indien gerade, der kann nicht.
Ja.
Und dann hat Julius immer mitkommentiert. Und Julius ist ein sehr analytischer Kommentator, der da auch mal einen Joke einbaut, aber er macht super viele Sprechpausen und redet total langsam. Also musste ja auch auf Englisch kommentieren und dann wird er nicht fertig, während ja Rich Lamburn zum Beispiel, der haut einfach so One-Liner raus.
Mhm.
Oder so, der redet einfach so einen Satz und dann ist fertig. Und Julius hat teilweise über Ballwechsel geredet, die schon nach 4 Aufschlägen später hat er noch über den einen kleinen Mini-Step von Nils Ehlers im Block geredet.
Mhm.
Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und man kann es nicht gucken. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass man das anders produziert, anders zeigt. Weiß ich nicht wie, weil so ist es es nicht.
Ja.
dass man es irgendwie anders macht oder trotzdem auch noch vielleicht eine Regie hat, wo die dann nochmal eine Zeitlupe zeigt oder so und dann halt der eine Ballwechsel weggelassen wird. Oder dass man das wieder schafft, dass das lokale Leute produzieren, also nicht produzieren, sondern dass es in jedem Land, wo man es gucken will, dass es da jemand aufgreift. und dann irgendwie mit Leben füllt, weil so ist es, ja, es ist schwierig.
Ja.
Aber vor Ort, ich weiß nicht, ob die den Stream, den haben sie ja scheinbar dann einfach auch, den vernachlässigen sie ja dann auch irgendwie, weil vor Ort dann, also weil es hinter einer Paywall ist, so viele Leute können sich das nicht angucken. Ich habe ja eine Umfrage bei Instagram gemacht und von den knapp 300 Leuten, die abgestimmt haben, was sehr viele sind für eine Umfrage bei Instagram, haben 17% gesagt, sie gucken auch mal King of the Court bei diesem Turnier.
Mm.
50 Leute knapp.
Ja.
Es ist nicht. Das ist es
nicht. Ist es nicht, auf jeden Fall. Es ist ein absolutes Live-Event und du musst das mit anderen, also was auch mein Problem ist, der Sport, der tritt so in den Hintergrund. Also das ist halt irgendwie, das ist so irgendwie, ja, du kannst die ganze Zeit so, ja, du kannst da so eine, was weiß ich, einen coolen DJ mit dazu stellen, der dann sein Set spielt, im Hintergrund läuft so ein bisschen Beachvolleyball, wenn du gerade nicht den DJ nice findest oder feierst, was er da spielt oder zugucken willst, dann kannst du mal auf dem Court gucken, was da so gerade passiert. So, dann siehst du, oh, da oben läuft eine Uhr ab, dann guckst du kurz den Punktestand an, das und das ist der Score, auch krass, ja, ich finde jetzt die letzten 3 Minuten schaue ich mir mal dann intensiver das Spiel an, aber vorher plätschert das alles so vor sich hin. Und das wird irgendwie dem nicht gerecht. Das ist eine nice Sache für so eine, was weiß ich, stell dir vor, Freitagabend vor Turnier oder Donnerstagabend vor Turnierbeginn ist so ein King of the Court auf dem Center Court und alle Teams, die dort am nächsten Tag dann im Spielen, sind da schon auf dem Court und zocken King of the Court, machen das so als Trainingseinheit, als Ballgewöhnung vor Ort und das ist dann nice und du kommst dazu, guckst dir das ein bisschen an und denkst so, boah, krass, die Aktion, boah, geil. Und willst aber dann am nächsten, also du willst sehen, wie die Leute dann im Spiel agieren. So geht es mir zumindest. Also für mich ist das, weiter eine Trainingsform und eine Form, irgendwie, ja, ist eine Trainingsform und das macht mal Spaß, der Highlights wegen da mal was zu gucken und auch zu sehen, dass die Leute locker sind, ne? Dass dann
ja,
da
auch das dann, ist das Coolste daran.
Ja, dass du auch siehst, dass da Skyballs gespielt werden, dass da Sprungzuspiele von allen gespielt werden, Sprung-Poke-Zuspiele, was weiß ich, erste Bälle rübergepritscht. So ein bisschen die Trickkiste greifen und das ist nice, Dinge ausprobieren, die noch nicht gefestigt sind und sowas, aber
das Gute ist aber auch, dass King of the Court so flexibel ist mit Wilco, dass die so viele Sachen ausprobieren, sich immer weiterentwickeln, dass sie jetzt zum Beispiel einfach dahin gehen, wo die Teams sind, was einfach mega genial ist. Da so ein Event aufziehen für die Teams, ist es kein großer Aufwand, da einfach dann zu spielen und die haben da ihren Spaß auch und es ist auch nicht, also sie gehen jetzt in ihrem Trainingsstand nicht zurück, ich weiß jetzt nicht, ob sie unbedingt weiterkommen, aber es schadet jetzt nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Gerade wenn du halt eine Runde spielst oder wenn du halt die Runde gewinnst, dann 2 Tage später noch eine Runde spielst, das kriegen die schon hin, das ist machbar. Und dass das halt auch immer weiterentwickelt wird und das ist, ja, also dass es, glaube ich, keine olympische Sportart werden wird, ist irgendwie klar. Aber dass man da coole Events mit trotzdem Top Beachvolleyball machen kann, das ist, glaube ich, machbar und ich mache mir da auch keine Sorgen. Ich glaube auch, dass die Leute, die da arbeiten und das machen, auch die besten Ideen haben. Also bisher habe ich noch nie gesehen, wo ich so dachte, oh, das ist ja überhaupt nicht. Sondern die probieren da mehrere Sachen aus. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht ganz so gut. Aber die werden das schon so weitermachen, dass wir da irgendwie immer wieder ganz coole Sachen haben. Und jeder, der da mal vor Ort war, auch in Hamburg zum Beispiel, weiß, dass es einfach irgendwie eine coole Sache ist. Also gerade, dass es halt gerade live einfach nochmal ganz anders wirkt und dass es auch dann angenehm ist, wenn man halt nicht immer hingucken muss und trotzdem noch dabei ist.
Genau. Es ist irgendwie für Sportbegeisterte so, ne? Das ist halt cool. So, du musst es nicht ganz viel verstehen, so von der Sportart und musst jetzt taktisch und sowas dir nicht die ganz große Platte machen, sondern das ist halt ja ein Ding, was so plättert und den Einstieg in die Sportart ermöglicht. Ich glaube, dafür
ist es auch sinnvoll. Ja,
ja. Das bleibt. Und dann ist natürlich cool, dann ist es natürlich auch cool, wenn du die Spitze siehst, ne? Also das ist natürlich auch, auch wenn du das erste Mal Beachvolleyball siehst und du hörst auf einmal hier Olympiasieger und du denkst, ah, wow, Olympiasieger und dann.
Ja, dafür ist es natürlich auch richtig geil. Also ist natürlich auch dann nicht perfekt, dass das Spiel einfach wahrnehmbar ist, aber die Regeln total schwierig. Also die Competition-Regeln sind ja schwer zu verstehen, gerade für Anfänger dann auch. Aber trotzdem ist das eine niedrigschwellige Heranführung, weil da sind nämlich auch ganz viele Teams. Das geht alles viel schneller. Da passiert die Dichte der Aktion ist viel höher. Und dann macht es, und dann gibt es noch irgendwie Mucke und Nebenprogramm und dann ist der Einstieg auf jeden Fall dann weiter. Und dann guckst du nochmal, okay, wer ist jetzt hier nur so rum? Ah, guck, die gucke ich mir beim nächsten Mal, wenn die in Hamburg sind, vielleicht beim richtigen Turnier an. So kann es auf jeden Fall funktionieren, gefällt mir.
Ja, genau, und das sollte man so sehen, Spaßveranstaltung. Ja, nicht böse. Nein, also
klang aber so.
Ja, es hört sich so negativ an, aber also ich gehe ja auch ins Kino und das ist für mich auch Spaß, also Freizeitbeschäftigung.
Ja. Ja, es wird kein Leistungssport sein, also wir werden keine puren King of the Court-Athleten mehr erleben.
Genau, und es braucht auch kein Stadion wie das Rotenbaumstadion zum Beispiel.
Ja.
Das hatten wir auch schon mal gesprochen.
Ja. Das war auch viel geiler auf dem Heiligen Geistfeld. Aber gut, King of the Court, abgehakt.
Wer hat denn gewonnen eigentlich, Max?
Armand Helwig.
Ah, okay.
Ja, weil Christian Sorum das nicht hinbekommen hat, nochmal ein Sideout zu machen am Ende.
Okay.
Mein Sideout-Gott hat das nicht geschafft. Oh. Dann haben Armand Helwig gewonnen. Und Clem. Bei den Frauen Sinja mit einem slowenischen Namen, die aber, glaube ich, nicht aus Slowenien kam. Das ist jetzt wieder sehr gut. Also Sinja hat gewonnen. Ja. mit einer jungen Ersatzspielerin. Also, einige haben sich ja auch dann da rausgehalten. Ich habe zum Beispiel Svenja und auch Luisa da im Publikum gesehen, die dann da irgendwie so ein bisschen da waren, aber nicht mitgespielt haben, für die das dann eben nichts ist. Die dann lieber die Regeneration nehmen oder die Balleinheit nochmal. Aber ihre Partnerin durften dann ran. Okay, Fuxi, wir bleiben im Sport.
Okay.
Es haben viele gesehen, denke ich, bei Instagram. Es war auch vom DVV groß aufgezogen. Wir haben jetzt ein Mentoring-Programm. Ein Mentoring-Programm mit den Grauen Dames, Kira Walkenhorst und Isa Schneider. Die da jetzt, also wir hatten es schon mal auch angesprochen, aber jetzt haben sie es halt nochmal groß kommuniziert, wie das einfach alles funktioniert oder funktionieren soll. Dass da vier junge Spielerinnen, unter anderem auch Markus' Tochter, die ja heißt Rika Diekmann, die on and off dann auf der, ja, ich weiß nicht, bei was für Turnieren, das haben sie jetzt selber noch nicht gesagt, dass das halt eine fluide Situation ist, dass es alles möglich ist, dass Kira und Isa eigentlich die deutsche Tour auch mal zusammenspielen werden und dann kommen da eben vier Nachwuchsspielerinnen, die dann von den beiden lernen sollen. Und ich finde das einfach, es ist mega gut, es ist mega clever, gerade für die, die jetzt da auf der großen Bühne international nichts mehr reißen werden, was bei Isa und Kira gleichermaßen der Fall ist. Auch weil Kira, da macht der Körper auch gar nicht mehr mit. Und offensichtlich hat sich Isa dann auch jetzt dagegen entschieden, das nochmal zu probieren. Und ich habe es halt, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, weil das halt in den Niederlanden schon so gemacht wird, gerade bei den Männern. Da sind die dann gerade so aus ihrer Karriere ausscheiden, die nehmen sich dann einen Jugendspieler und führen den ein, zwei Jahre ran und dann kriegt der einen richtigen Partner und dann entweder nehmen sie sich den nächsten oder sie hören dann irgendwann auf. Und Paul Becker hat da irgendwie den Hut auf, bei dem Projekt das zu betreuen scheinbar. Hättest du dir sowas auch gewünscht? Obwohl, du hattest ja auch mal ältere Partner, ne?
Hattest du ja auch. Ich hatte Thomas Kaczmarek, der war älter als ich, war noch nur ein halbes Jahr, aber Florian Lüdecke.
Aber Julius für ein paar Monate.
Julius für ein paar Monate, genau. erstmal das Projekt an sich ist mega cool und da ist ganz viel ja auch in der Ausrichtung vorher dann entscheidend. Ne? Es ist ja was anderes, wenn du von einem Spieler oder einer Spielerin an die Hand oder ausgesucht wirst, weil in dir Potenzial gesehen wird, dann heißt es, ihr seid jetzt ein Team und ihr bereitet euch jetzt auf einen Höhepunkt vor, der in vier Jahren ist. Oder es ist von vornherein klar, ja, das ist so ein Programm, in dem ihr die Chance bekommt, mal mit erfahreneren und erfolgreicheren Spielerinnen zu spielen und euch dann an der Seite in einem geschützten Raum zu entwickeln. So, das ist ja. finde ich, ein Riesenunterschied. Und die Idee, dass man eine Trainingsgruppe dort dann aufbaut, in der alle 6 dann zusammen trainieren, ist das so?
Ich glaube, ja, zumindest zeitweise.
Genau, aber
ich weiß jetzt nicht wie, weil die Mädels, die sind ja teilweise spielen für Düsseldorf. Kira ist in Bottrop noch. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Ich weiß, also die werden auf jeden Fall immer wieder zusammen trainieren. Ich weiß jetzt nicht, ob täglich.
Genau, alleine, aber das ist ja schon ein riesen Mehrwert, ne? Also diese Trainingseinheiten zusammen und zu sehen, was muss ich denn überhaupt mitbringen als junge Spielerin, damit ich irgendwann mal den Erfolg habe? Wie fokussiert ich mich im Training? Das sind ja Dinge, die du dir wunderbar abschauen kannst im Training. Und dadurch, dass die Ebene da ja natürlich dann auch sehr, sehr auf Augenhöhe ist, ist das absolut eine absolute Top-Chance für die jungen Spielerinnen da zu lernen. Und auch schön, dass man als erfahrene Spielerin und das dann weitergeben kann auf so eine natürliche Art und Weise, wie es nur unter Sportlern und Sportlerinnen irgendwie passieren kann, also jetzt ohne den ganzen theoretischen Background.
Gerade im Training auch, also das weiß man ja, vielleicht wissen eigentlich alle, die mal Hallenvolleyball zum Beispiel auch gespielt haben oder in einer anderen Trainingsgruppe im Beach waren, dass das halt da einfach, es passiert ja konstant, da sind immer ältere, erfahrenere Spieler. Aber manchmal auch bei mir alte Männer. Die erzählen dir halt einfach Dinge, die dir der Trainer nicht erzählen kann oder nicht würde auch oder einfach nicht die Kapazität hat, das die ganze Zeit zu machen. Und das sind ja dann Kleinigkeiten, das sind auch soziale Dinge, das sind Dinge wie trainiere ich und wann muss ich vielleicht mal mich anknipsen, wann kann ich mal einen Witz machen, wie funktioniert das alles, wie verhalte ich mich dazu. Und das ist, wenn das im Training dann auf diese natürliche Art halt mitkommen, weil natürlich sind die auf Augenhöhe, aber der Respekt ist ja trotzdem da. Das weiß man auch aus diesen Konstrukten, dass man dann da zusammen trainiert und dann zusammen spielt und dass aber trotzdem halt die auf einer anderen Ebene dann sind, weil sie einfach die Erfahrung mitbringen und dir auch mal, ohne dass du böse wirst, was deine Gleichaltrigen nicht können, dir mal sagen können, was los ist und wie das eigentlich zu gehen hat.
Ja, oder halt einfach mal sagen können so, Alter, Max, sieh zu jetzt, das reicht nicht. Die Qualität, die du bringst, die hilft der ganzen Trainingsgruppe nicht weiter.
Ja, so, sieh das zu. Das kann halt nur, können nur die sagen, ja, das funktioniert nicht.
Wenn das ein Trainer zu dir sagt, ist das immer direkt so, immer so ein bisschen auch im Kopf direkt. Aber wenn das ein gestandene Spielerin zu dir sagt, dann reißt du dich halt nochmal anders zusammen. Und ich so, ey, da muss ich jetzt wirklich ran. So. Und das sind dann Sachen, mit denen setzt du dich auseinander. Das ist dann auch in dem Moment Druck. Aber das ist vernünftig. So, das ist so entwickelt man sich, so entwickelt man sich in dem Bereich dann weiter. Und dann als zweites natürlich, man kann davon ausgehen, dass wenn man die ganze Trainingsgruppe in einer Spielform zum Beispiel stehen hat, wo es einfach um eine Konstanz geht, ne, wo es dann darum geht, okay, Annahme, Zuspiel und Angriff auf Zonen oder was weiß ich, also irgendwie einen Wettbewerb machen, da würden die Älteren auf jeden Fall gewinnen, weil sie halt einfach viel mehr Wiederholung haben, viel viel akkurater schon arbeiten können, ihre Schläge oder ihr Schlagrepertoire schon so weit geschärft haben, dass sie da dann auch richtig präzise abschließen können. Wenn wir vielleicht an eine Leistungsfähigkeit des Körpers rangehen, dann sieht es halt schon wieder ganz anders aus, ne? Und diese Konstellation aus wirklich so maximal Leistungsfähigkeit in jungen Jahren und diesem Vorteil von schon 10.000 Touches mehr und zu wissen, okay, wenn der Wind so reinkommt, dann muss ich das und das machen, dann muss ich meinen Schlag so und so verändern. Diese Konstellation ist halt wirklich, wirklich richtig cool und ja, freue mich sehr, dass da auch dann mit Paul Becker dann auch jemand dran ist, der auch der einfach gut Wissen auch weitergeben kann und der da engagiert ist, der da dann seine Rolle auch als Trainer findet. Und ja, bin ich sehr gespannt, was sich daraus entwickelt.
Ist ja jetzt ein Pilotprojekt so ein bisschen. Mal gucken, was man da jetzt für Vorteile und Learnings irgendwie noch rausziehen kann. Natürlich auch cool, dass man jetzt einfach mehreren Athletinnen da diese Chancen geben kann, dass man sich jetzt auch und auch dann auch nochmal checken kann, okay, wie, dass die alle Potenzial haben, ist ja klar. Aber wie verhalten die sich dann auch dann in diesen Wettkampfsituationen und so? Und dann bist du ja auch, wie du sagst, du bist in so einem Safe Space irgendwie und kannst dich da entwickeln. Und auch die Trainer können natürlich dann auch nochmal ganz andere Dinge über die Spielerinnen erfahren. Und halt auch einfach über viel, also 4 Stück. Anstatt dass du dir jetzt da wieder irgendwie 2 raussuchen musst, weil du 2 nominieren musst, kannst du jetzt da das als Gesamtprojekt einmal sehen. Und das ist natürlich eine coole Sache.
Ja.
Freuen wir uns. Gute Idee.
Total.
Hoffentlich. Ne? Gucken, was rauskommt. Und auch, dass halt dass Kira und Isa haben ja jetzt auch wieder einen ganz anderen Purpose. Die haben ja jetzt wieder eine Aufgabe.
Ja.
Und gehen dann da auch ganz anders ran und trainieren vielleicht auch jetzt wieder ganz anders. Und das ist für alle Seiten, glaube ich, eine relativ gute Sache.
Das glaube ich auch.
Können sich dann nochmal, ja, können nochmal dem Nachwuchs nochmal was weitergeben, was sie auch gerne möchten.
Ist das Wichtigste. Ist zum Beispiel auch etwas, worüber Misha oder wovon Misha immer noch sagt, so, dass das eine wichtige Sache ist. Und das bringt uns ja wieder zurück zum Anfang des Gesprächs, Markus Diekmann, der das ja auch sagt. Der auch sagt, okay, wenn er jungen Leuten Erfahrungen vermitteln kann oder erzählen kann aus seiner Erfahrung heraus, wie man etwas machen kann, dann ist das auf jeden Fall immer eine gute Sache. Und das ist ja genau der Ansatz des Projekts.
So ist es.
Erkennt man da schon die Handschrift vielleicht?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das ging los. Ich glaube, das kommt eher, also ich erkenne da eher Pauls Handschrift.
Okay.
Ehrlich gesagt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wer das ins Leben gerufen hat so richtig. Aber ich glaube, das ist eher was auf Pauls Mist gewachsen ist.
Genau, kann gut sein, aber ich meine, das ist dann jetzt auch nochmal hochgekocht, hört jetzt wieder so schlimm an, aber ich meine, dass es dann jetzt nochmal so in den Mittelpunkt gerückt ist, ist natürlich, ja. Natürlich dann vielleicht auch dem geschuldet, dass man sagt, okay, damit können wir uns sehr gut identifizieren als Verband. Das ist der Weg, das ist auch das Bild, was dieses Ding in der Öffentlichkeit, dieses Bild in der Öffentlichkeit, was wir transportieren möchten, das passt gut rein und dann ist es halt eine gute Synergie dann, ne?
Ja, total. Also da werden jetzt keine Steine in den Weg gelegt. Das ist so viel sicher. Ich weiß auch, dass das war auch im letzten Jahr schon so, dass die Bundeswehr oder das zusammen mit den sportlichen Entscheidern beim Verband und eben den Kaderplanern da von der Bundeswehr, dass da immer schon das Thema zum Beispiel Kira spielt mit der Jugendspielerin, war immer schon drin. Also das war irgendwie auch eine Bedingung. Du musst ja auch als Bundeswehr rechtfertigen, dass Kira und Isa da noch ihre Gehälter momentan bekommen, die da noch drin sind gerade. Und da waren dann immer solche Konstrukte, weil die Plätze hatten sie irgendwie, aber die müssen das ja dann auch rechtfertigen vor ihren Vorgesetzten und vor der Politik. Und dass die da sich schon die ganze Zeit irgendwelche Konstrukte überlegt haben, wie sie das auch hinbekommen.
Ja.
Die weiter zu fördern, oder was heißt zu fördern, aber die weiter da zu halten und daraus irgendwelche guten Sachen zu schaffen. Beachvolleyball. Wir sind wieder immer noch im Thema Beachvolleyball, aber bei wieder strukturellen Dingen. Und zwar nur relativ kurz gehalten.
Wie soll
der Turnierkalender dieses Jahr. Ja, das kriegen wir schon hin. Wir sind die ganze Zeit, halten wir uns schon kurz. Der Turnierkalender, ich glaube, also die GBT hat ja schon ihren Turnierkalender veröffentlicht, mit 2 Fragezeichen an dem Standort. Da ist jetzt wieder eine der Sachen, die ich jetzt nicht sagen kann und werde, aber wenn das, also ich habe da wieder Chatter, bisschen Gerüchte gehört. und wenn wenn der Ort kommt, der da sehr wahrscheinlich ist, dann wird es richtig cool, kann ich schon mal sagen. Also kann man sich drauf freuen. Man kann sich drauf freuen. Zweite Sache, das haben ja vielleicht einige gesehen und also über die Landesverbände wurde es schon jetzt vorher kommuniziert, dass die zweite Beach-Tour quasi Turniere, Einzelturniere der zweiten Beachtour ausgeschrieben sind. Also man kann einfach sagen, hier, ich möchte jetzt ein Dingsturnier hier ausrichten.
Du meinst GBT2-2024, so ist der Arbeitstitel.
Ja, genau, GBT2-2024. Kann man sich nehmen, kann man sagen, okay, wir richten jetzt kein Premium-Turnier aus, kein Landesverbandsturnier, sondern wir richten jetzt Deutsche Tour aus hier. Weil, erstens hat Markus das ja auch erzählt in dem Podcast, dass sein Ziel ist, so schnell wie möglich das zu schaffen, 8 Turniere der zweiten Serie zu haben, weil die Felder auf der ersten Serie zu klein sind für eine nachhaltige Entwicklung vom Sport und von den jungen Athleten vor allem.
Genau, und darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen vor einem Jahr oder sowas, ne? Das ist ein geiler Ansatz, total wichtig.
Ja, total gut. Und die haben es eben jetzt offensichtlich, Rock the Beat schafft es nicht, 8 Turniere zu machen. Sie schaffen es auch nicht, 4 Turniere zu machen in diesem Jahr, sondern es werden 2 oder 3. Das wurde in der Beachwarte-Konferenz schon so dargestellt. Und dass eben dann das andere machen sollen, wenn das geht. Aber ich bin mir nicht sicher, dass da ein einziger Landesverband GBT2 machen wird.
Ich habe mir vorhin die Auflagen mal angeschaut.
Hast du dir angeguckt, weil die sind einfach viel zu, es ist mega unattraktiv.
Was ist das?
Also es ist nicht machbar für niemanden, einfach, für keinen Landesverband.
Boah, das ist ja richtig Asche, die du in die Hand nehmen musst. Und wenn du das nicht über eine Agentur irgendwie machst und vielleicht Leute ansprechen kannst, wie du das auch wieder amortisieren kannst, also so wieder reinholen kannst, die Quote, ey, sorry. Das ist einfach, wir reden also alleine Preisgelder pro Geschlecht und Lizenzgebühren an DVV und Landesverband sind ja einfach
unfassbar hoch. Unterkunft für Schiedsrichter und Mittagessen für alle. Es ist einfach nicht machbar. Also ich bin in einem Landesverband, der erfolgreich eine Tour ausrichtet, der da relativ gut auch sponsorenmäßig und so aufgestellt ist, der sofort gesagt hat, geht nicht, können wir uns nicht leisten.
Woher?
Wir machen ein Premium, das ist schon immer viel zu teuer, weil die Tribüne so viel Geld kostet und so.
Ja.
Ich habe mit Bavü gesprochen, die auch keine Chance haben, die da auch vielleicht lieber dann ein Premium machen. Aber das ist einfach, vor allem die Spielerschaft, die da kommt, ist halt auch größtenteils auch dann die gleiche. Also für die lohnt sich das gar nicht, weil das die gleichen Spieler sind, die da kommen.
Ja. Was ist denn, das hatte ich hatte nur bei GBT2-2024 hatte ich nur gesehen, Kapazität der Tribüne 300. Was ist denn das bei einem Premium?
Wir hatten jetzt ein so ein Ding da, was da in, was für ein Grömitz? Nee. Aber nee. Ich glaube, beim Premium sind es 150, die du brauchst oder so.
Okay.
Aber 300 sind halt auch gleich, das sind gleich zwei Tribünen. Also,
naja.
Das sind so 3.000 bis 5.000 Euro, kannst du da rechnen.
Genau.
Ja, perfekt, ne?
Super.
Ja, ist also ich kann mir nicht vorstellen, gerade die Bewerbungsfrist, wann ist die? Nächste Woche?
28.02. oder so, ja.
Ja, und letzte Woche wurde das verschickt, oder vor anderthalb Wochen. Mhm. Es ist einfach gar nicht möglich, das hinzubekommen, es sei denn, man hat da wirklich Geld auf der Kante liegen. Natürlich cool, dass man eine deutsche Tour ausrichten kann, aber ja, also ich glaube nicht, dass da viel kommt. Vielleicht irgendwie sowas gestanden ist wie Norderney oder so, die ja auch direkt dann gesagt haben, ja, Premium nehmen wir, klar, wir machen das. Die das vielleicht hinbekommen, weil es dann halt deutsche Tour ist. Aber es ist leider, also es ist eine Idee, sie wollen das irgendwie schaffen und anders geht's ja auch nicht, aber die Auflagen, die sind einfach nicht stemmbar gerade und vor allem nicht mit der Vorlaufzeit.
Also hier, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, parallel, also das ist bei beiden Turnierkategorien ist die Zuschauerkapazität für den Center Court mit 300 angegeben. Also
300, okay, ja gut. Ja. Kostet ich weiß, schon mal das Gleiche, aber diese also die Abgabe an den DVV ist recht hoch, also 2.000 Euro, glaube ich, ne?
Also für GBT 2-2024 sind es 4.500 Euro.
Ach, 4.500.
4.500 Euro und Landesverband sind 1.500 Euro. Ich habe das jetzt nicht weiter nachvollzogen, ne? Also was damit dann abgedeckt ist. Das heißt aber auch, dass Turnierleitung zum Beispiel vom DVV dann gestellt wird und so weiter. Also ich finde, wenn man da in der Situation ist, dass man Probleme hat, Turniere auf die Beine zu stellen, das ist halt einfach so ein, ja, deswegen meine ich, wie wollen wir das Thema denn kurz halten jetzt? Also ich hab ein Problem und ich kann auch dann nicht mit diesen Auflagen kommen. Dann muss ich doch ein bisschen Vertrauen in meine Landesverbände haben, dass sie dann ein cooles Event auf die Beine stellen, die es auch schon in Jahren vorher gezeigt haben. Man muss doch nicht dann noch die Hand aufhalten, sorry.
Ja, also das ist ja auch nicht nur an die Landesverbände, das ist ja, es kann ja jeder jetzt einfach sagen, ich mach das. Ne? Also
ja.
Das kann ja dann auch eine Agentur sein, wahrscheinlich für die, aber wie gesagt, also ich verstehe auch diese Auflagen, wo die herkommen. Man will natürlich auch Qualität irgendwie oben halten. Aber die stehen da auch so, irgendwie so unverhandelbar stehen die da, ne?
Ja.
Also sind sie, glaube ich, nicht. Wenn jetzt jemand sagen würde, ey, ich mach das, aber die 4.500, die sind genau das, was wir nicht zahlen können, dann wäre wahrscheinlich das auch irgendwie machbar.
Vor allem, das sind Lizenzgebühren Lizenzgebühren dafür, dass du ein Turnier dieser Serie ausrichten darfst, die sonst kein anderer ausrichtet. Also scheint großes Interesse dran zu sein. Scheint schon eine Marke zu sein.
Ja, Also wenn es ist, ich habe jetzt keine Kritik direkt an Lizenzgebühren generell, die sind
nee, ich auch wichtig, nicht.
So, ne?
Ich auch
aber
nicht,
in der Situation, Fall. Momentan.
Ja, ja, ja genau.
Macht das keinen Sinn. Aber so ein Verband muss natürlich auch irgendwo sehen, dass er seine Sportler nicht verkauft.
Ja, 100%ig. Wenn du ein Produkt hast, dann musst du dafür Lizenzgebühren nehmen. Das ist okay, aber es gibt kein Produkt.
Ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Ja,
es ist ja so. Und dann finde ich die Informationslage auch, sorry, ich habe mir das, ich bin nur oberflächlich eingestiegen und ich lasse mich auch gerne von einer anderen Meinung überzeugen und lasse mich gerne mitnehmen. Aber wenn du jetzt sagst, das Thema ist seit einer Woche irgendwie on the line, so, das heißt 14 Tage für so eine Ausschreibung, so, okay, sorry Leute, das ist ein Projekt, das muss über den ganzen Winter vorangetrieben werden, damit man das irgendwie finanzieren kann wahrscheinlich. Dann, ich kriege keine Informationen im Internet darüber einfach so zugänglich. Ich gehe auf die Seite von Sportplatz, ich gehe auf die Seite von Rock the Beach. Da stehen, da werden nur Berichte aus dem letzten Jahr irgendwie geteilt. Also der Wissensstand dahingehend ist ganz, ganz schlecht so. Also, und das in Zeiten, wo wir über digitale Vernetzung reden. Also, das ist einfach, ja, dann an so vielen Punkten, wo ich mich frage, wie? So, und wo ich ja. Dann, das ist dann immer schade zu sehen. Und ja, man merkt einfach, dass das dann irgendwelche, ja, Schnellschüsse, Verzweiflungstaten sind, die dann da passieren. Und das ist halt wirklich schade. Und da, wie gesagt, wir haben, ich weiß nicht in welcher Folge, wir haben irgendwann mal drüber geredet, wie wichtig dieser Unterbau ist für, um nach oben zu kommen. Es war im Zuge von 12er Feldern bei German Beach Tour oder sowas. Also das ist schon anderthalb Jahre her vielleicht sogar. Und die Gedanken werden ja nicht nur wir uns machen. Wir sind jetzt hier nicht die beiden Weisen auf dem Berg, die sich hier ihre grauen Bärte irgendwie zwirbeln und sagen so, oh, kommt zu uns und wir sagen euch, wie es geht. Wir wissen ja auch nicht, wie es geht, aber das haben wir auch schon vor anderthalb Jahren gesagt. Aber ja. Seitdem kann man doch, wenn man da dran arbeitet, da sinnvoll mal Zeit reinstecken und was auf die Beine stellen und dann so einen Plan verfolgen. Und dann ist es natürlich super ärgerlich, dass Rock the Beach dann sagt, wir können das nicht leisten, oder Sportplatz dann ja im Endeffekt sagt, wir können das nicht leisten. Das ist natürlich, kommen dann viele Sachen zusammen, die ärgerlich sind und aber weiß ich nicht. Also irgendwie bei mir ganz viel Unverständnis und Unmut darüber leider.
Ja. Es kann jetzt eben sein, dieses Jahr, dass wir dieses Jahr, wenn wir überhaupt so viele, also es kann sein, dass wir weniger Turniere bekommen als letztes Jahr.
Ja.
Weil im letzten Jahr gab es noch die Ersatzturniere, die ja auch gut angenommen wurden, die sehr gut gelaufen sind. Ich weiß nicht, also auch die, auch München und Stuttgart haben sich jeweils gedacht, ja gut, wir können das ja auch so. Ich glaube nicht, dass sie sich das jetzt denken, weil eben die Gebühren zu hoch sind. Aber mit 2 oder 3 Rock the Beach Turnieren, wir haben 4 Premiums, glaube ich, in der ganzen Saison. 8 GWT-Turniere und wenn dann einer oder zwei sich erbarmen, diese GBT 2 2024 zu machen, dann haben wir erst so viele Turniere wie im letzten Jahr. Also die Entwicklung ist auf jeden Fall nicht da.
Leider. So, und Max, und da weißt du besser Bescheid als ich, der Grund dafür, dass Berlin nicht mehr Ausrichter sein kann. Was weißt du da was?
Nee, das weiß ich nicht. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach viel zu teuer war, immer.
Okay.
Im Beach Mitte, weil Beach Mitte einfach relativ unflexibel ist, was diese, also dass die überhaupt in den letzten 2 Jahren die ersten 4 Felder abgebaut haben, oder die ersten 8, keine Ahnung, war schon ein Riesenakt.
Ja, klar. Ja, ist halt ein kommerzieller Veranstalter.
Genau, weil denen da an Gebühren wegfallen, ist halt einfach hoch und dann ist die ganze Liquiditätsplanung für das ganze Jahr im Arsch. So,
ja.
Wahrscheinlich. Gut. Bei denen.
Aber die haben das ja damals.
Mehr weiß ich nicht.
Genau. Okay, weil die haben es ja damals im Zuge der World Tour, als das da stattgefunden hat, der Grand Slam in Berlin, gab es ja auch Courts auf Beach Mitte. Und das kann man ja eigentlich auch so, es ist ja unbestritten, dass das eine richtig geile Anlage ist, und dann muss man doch eigentlich auch als Ausrichter für so ein Turnier ein Interesse daran haben, dass man da irgendwie einen Weg findet der Kooperation, und wie das dann sein kann.
Ja, also das haben die schon versucht, das glaubt man, aber die Beach Mitte ist es halt
nicht lukrativ.
Da sind jetzt keine Idealisten,
Nicht mehr.
Sondern das sind einfach Kapitalisten.
Ja.
Tatsächlich. Das ist einfach eine komplett kommerzielle Anlage.
Ja.
Die Investoren da und die Gesellschafter, die wollen ihre Gewinne haben. Und das war's. Und die Gewinne sind halt einfach am höchsten, wenn da die Leute die Felder privat buchen. Da kriegst du einfach pro Feld, pro Stunde am meisten raus. Bin ich ja auch gerade mittendrin in den Rechnungen. Ist einfach so.
Mhm.
Ist dann schade, dass man das nicht so mit einkalkuliert, einpreist und dann vielleicht mal ein bisschen Gewinne zurücksteckt, weil Beachmitte macht dicke Gewinne, kann ich mir gut vorstellen.
Mhm.
Das mit dem, was da abgeht. Dass man das dann nicht sagt, ach, ist doch viel cooler, wenn wir das mal hier haben. Wir machen dieses Jahr 2% weniger Gewinn. 1% ist wahrscheinlich ist ja gar nicht so viel, aber paar tausend Euro weniger im Jahr und haben dafür einfach eine geile Veranstaltung, die imagefördernd ist.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt das Ding war, aber ich weiß, dass es damals einfach ein Riesenakt war, das überhaupt so hinzubekommen, dass Beachmitte sich lange quergestellt hat und dass sie trotzdem noch hohe Gebühren verlangt haben, die trotzdem schon unter dem waren, was sie eigentlich eingenommen hätten.
Unter der Marge für einen Kindergeburtstag. Weil Kindergeburtstag kannst du das Feld mit 25 Kids für jeweils 20 Euro belegen und dann kannst du ausrechnen, was du davon hast. Das ist ja das Schlimme. Es ist ja nicht mal, Max, vielleicht als letztes, es ist ja nicht mal so, dass die Felder in den Beachvolleyballhallen oder auf Beachvolleyballanlagen gerne an die Sporttreibenden verbucht werden, sondern noch lieber ist es an Events wie Kindergeburtstage oder irgendwelche Firmenveranstaltungen, weil einfach auf gleicher Fläche. Die Margen
sind halt höher, ja.
Genau. Weil auf gleicher Fläche mehr Leute stattfinden können, als wenn wir ein Spiel machen. Das ist.
Ja, dann warten wir mal. Wir warten mal ab, bis.
Ich bin gespannt auf den Ausgang deiner Bachelor.
Weil in meinen Arbeiten und Kalkulationen ist das natürlich anders.
Was so, studierst du nochmal? Nur nochmal kurz das.
Lernt.
Ja, aber Mathe wenigstens, oder?
Nee, Sport. Sportenglisch. Ja, da gibt es ja auch Sportökonomen. Na, aber okay. Dass das eben das Ziel natürlich ist, also es gibt Modelle gibt es in Deutschland 3, die man da beobachten kann, wie das einfach Vereine mit Beachvolleyballhallen machen. Und das ist München und das ist Leipzig. Und was natürlich irgendwie spannend ist, ist die Traglufthalle in Stuttgart, die einfach gar keine private Nutzung hat, also das genaue Gegenteil ist und nur aus Fördermitteln bezahlt wird.
Mhm.
Aber es ist machbar, also es ist so komplett machbar und wir werden mal sehen, weil dann können wir, mal spielen wir das alles hier, alles kein Problem, machen wir alles hier, auch auf den Anlagen, draußen kommen ja auch dann die Felder, machen wir alles. Fuxi, wir sind teilweise abgeschwiffen, abgeschweift. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einen Folgetermin. Ich muss los. Folgetermin.
Ja, das klingt für einen Studenten so, ja, irgendwie lustig. Aber ja, den sollst du natürlich rechtzeitig wahrnehmen. Sorry, dass ich mich da ein bisschen Rage geredet habe, dann in der letzten Viertelstunde nochmal. Das ist, ja, weiß ich nicht,
Ist
einfach ein Thema, und wie gesagt, wir werden es auch nicht lösen können. Also wir zwei nicht, aber und ich habe auch nicht alle Hintergründe. Das ist auch immer wichtig zu sagen. Also ich setze mich mit der Materie natürlich auch nur als Beobachter auseinander und stecke da nirgendwo drin. Ich engagiere mich auch dahingehend nicht, aber ja, es bringt da einfach was in Ballung bei mir und ja.
Ist gut, das wollen die Leute hören.
Ja, ich hoffe, dass man da irgendwann einen Weg findet, dass man das nicht mehr braucht. Also, dass es dann wirklich so, die Strukturen so sind, dass man weiß, was man bekommt. Und dafür ist natürlich viel Entwicklungsarbeit nötig. Deswegen auch nochmal Hinweis, engagiert euch, wo ihr könnt, wenn es in eure Verbände oder Vereine geht. Nur dadurch kann mehr wachsen. Und ja, das ist, glaube ich, so. Das ist, glaube ich, mein Take, der eigentlich immer dazu da ist. Also wenn irgendwo etwas einen stört und so sehr stört, dass man sich sehr aufregen muss, dann muss man das Heft des Handels selber in die Hand nehmen und versuchen, da was zu machen, wenn es einem so viel wert ist.
Das hast du schön gesagt. Damit verabschieden wir uns. Wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, hau rein, Max.